Ja, kann sein, wir werden sowieso abgehört.
Natürlich.
Ja, na klar.
Ja, aber sicher werden wir abgehört. Wir machen nämlich Hörfunk.
Ja, das sowieso. Naja.
Nummer 186, Fähnchen im Wind. Hallo und herzlich willkommen zum 146. Komport, den ich am heutigen ersten verschneiten Tag des Jahres 2009, nein, stimmt nicht, im ersten verschneiten Tag des Dezembers, wie auch immer, jedenfalls aufgenommen habe.
It is 14, 52.
Und by the way, der 18. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie gesagt, es ist verschneit. Gerade jetzt hier schneit's. Deswegen ich das Intro auch mal ein bisschen woanders aufnehme als sonst. Aber egal. Inhaltlich gibt's heute ganz, ganz, ganz viel Politik. So viel Politik, dass ich im Nachhinein festgestellt habe, ich hätte da auch drei Teile Politik schnitzen können. Habe ich aber nicht und nun ist eh zu spät. Und natürlich ein bisschen Tech und auch sogar ein bisschen was Space-Meldiges. Nämlich ein Stück Space-Meldung. So, und, wir sind hier übrigens nicht beim Hörfunk, wollte ich nochmal erwähnen. So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann übrigens Teil 2, Politik, die zweite Hälfte mit der 180-Grad-Wendungs-Zensurpartei, die nämlich Fähnchen im Wind spielt, auch mit dabei der Dörrmann, der sich gar nicht gewendet haben will. Und was haben wir noch Schönes? Die verdachtsunabhängige Verhandlung und die Bushmails und mehr im Wesentlichen. Kalik, minus 3 oder minus 4 Grad, Broken Clouds, Cold Greetings. Die minus 3 oder minus 4 fühlen sich an wie minus 9 oder minus 12. Fröstel. Wind macht 17 bis 33 km/h aus dem Northeast. Und ja, es ist kalt. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob es jetzt hier demnächst gleich noch wieder schneien will. Wenn es das will, habe ich ein Problem. Wie ist das? Nicht ernsthaft. Okay. So, da bin ich dann wieder. Habe mich gerade mal ein bisschen beeilen müssen, damit ich die S-Bahn noch erwische. Und überhaupt gar keine Zeit gehabt nachzugucken, ob irgendwas noch im Netz gewesen ist. Von daher gibt es jetzt definitiv sowas von überhaupt keine This-Just-In-Meldungen. Aber egal. So, was es dafür gibt? Ein Blog, der nicht mehr in Teil 1 unterkam. Nämlich ein Zensur-Update. Nämlich die SPD ist jetzt offiziell gegen das Gesetz. Da gab es dann eine schöne Heise-Meldung. Schluss mit dem Gewürge, fordert der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Olaf Scholz mit dem Blick auf die für ein Jahr ausgesetzten Internetsperren. Scholz kündigte gegenüber Heise Online an, dass die SPD eine Initiative zur Aufhebung des Gesetzes ergreifen werde. Die SPD hatte das Sperrgesetz für Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten in der letzten Legislaturperiode gemeinsam mit der Union beschlossen. Kritisiert wurde es als Versuch, kinderpornografische Webseiten nicht direkt zu löschen, sondern lediglich mit einem Sperrhinweis zu versehen. Scholz schließt sich nun den Argumenten der Sperrgegner an, indem er sagt, Netzsperren helfen nicht und lenken von dem eigentlichen Problemen ab. Die Politik der ehemaligen Familienministerin Zensursula von den Leyen sei populistisch gewesen. Die Sperrverträge, die Internetprovider mit dem Bundeskriminellen Amt abschließen sollten, waren seiner heutigen Überzeugung nach offensichtlich rechtswidrig. Scholz weiter. Wir müssen erkennen, Doppelpunkt, Internetsperren sind ineffektiv, ungenau und ohne weiteres zu umgehen. Sie leisten keinen Beitrag zur Bekämpfung der Kinderpornografie und schaffen eine Infrastruktur, die von vielen zu Recht mit Sorge gesehen wird. Keine Ahnung, wo der Kerl das letzte Jahr gesteckt hat, aber das sind alles Aussagen, die von den Zensurgegnern schon lange getätigt wurden. Scholz spricht sich für eine verbesserte internationale Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden aus. Kriminelle Internetangebote sollen, wie dies bei der Wirtschaftskriminalität bereits heute möglich sei, binnen Stunden oder weniger Tage gelöscht und strafrechtlich verfolgt werden können. Dies sei möglich, da die Täter Staaten mit ausgebauter Internetinfrastruktur wie die USA und die europäischen Länder bevorzugten. Da kommen wir gleich auch noch, da gibt es gleich noch eine Brüllermeldung. Harsche Worte findet Scholz für den von FDP und Union gefundenen Kompromiss, die Anwendung des Sperrgesetzes für ein Jahr auszusetzen. Dies sei abenteuerlich, da ein verabschiedetes Gesetz auch zu befolgen sei. Damit sei nun ein unmöglicher Zustand eingetreten. Es gebe daher nur einen Weg. Das Gesetz muss aufgehoben werden. Aus der Netzszene ist Zustimmung zu vernehmen, Netzpolitik-Blogger Markus Beckedahl sagte Heise Online. Wenn jetzt in der SPD Vernunft einkehrt, ist dies erfreulich. Die SPD muss sich aber hart ihr verlorenes Vertrauen wieder erkämpfen. Alvar Freude, der sich im Arbeitskreis Zensur gegen die Internetsperren engagiert, erklärte, die Kehrtwende ist zu begrüßen, kommt aber zu spät. Die FDP hat der SPD nun gezeigt, wie man auch ohne in die Kinderschänderfalle zu tappen gegen Internetzensur votieren kann. Franziska Heine, die erfolgreiche Online-Petition gegen das Sperrgesetz beim Bundestag eingereicht hatte, meint, die SPD hat mit der Zustimmung zum Zugangserschwerungsgesetz einen Fehler gemacht. Dass sie nun bereit ist, ihn einzugestehen, ist gut und richtig. Allerdings sei dies in Anbetracht der anderen innenpolitischen Gesetze, die die SPD in den letzten Jahren mit auf den Weg gebracht habe, wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die SPD müsse künftig beweisen, wie ernst es ihr mit einer veränderten Position zu bestimmten Themen wirklich ist, um das in den letzten Jahren verlorene Vertrauen wieder zu gewinnen. Na, oder anders ausgedrückt, letzte Woche war es noch eine einzelne Pfeife in der SPD, jetzt ist es quasi schon das offizielle Parteistatement, Zensur ist ja blöd. Wozu mir dann nur einfällt, hey, warum zum Kuckuck ist euch das nicht aufgefallen, bevor ihr das Gesetz befürwortet habt? Oder bevor ihr bei dem Parteitag den Antrag, das Gesetz nicht zu befürworten, als medial unerwünscht vom Tisch gewischt habt? Na, dann gab es da noch eine Sponnmeldung zu. Die hat die irgendwie signifikante Neuinhalte? Nö, nicht wirklich. Dann lassen wir die einfach mal aus. Ist alles vom Samstag gewesen nebenbei. Dann nicht ganz aus Deutschland, Facebook in Italien. Gab es eine Netzpolitikmeldung. Nachdem Ministerpräsident Silvio Berlusconi von einem offenbar psychisch kranken Mann im Gesicht verletzt wurde, sind auf Facebook diverse Gruppen erstellt worden, die den Angreifer unterstützen. Der italienische Innenminister Roberto Maroni überlegte laut dem Telegraph dagegen, mit Sperren vorzugehen. Italien hat eine bereits bestehende Zensurinfrastruktur, die sich bisher ausschließlich gegen Kinderpornografie richtet. Das System ist laut WikiLeaks quasi freiwillig. Es basiert ähnlich dem deutschen Zugangserschwerungsgesetz auf DNS-Blogs. Im vergangenen Juni veröffentlichte WikiLeaks einen Ausschnitt der Zensurliste. Die jetzigen Äußerungen von Innenminister Maroni zeigen, wie schnell eine bestehende Zensurinfrastruktur Begehrlichkeiten bei Entscheidungsträgern entfacht. Selbst wenn es nicht so weit kommen sollte, dürfte die Überlegung, Sperrungen gegen politische Inhalte durchzuführen, gar nicht erst aufkommen. Jo, fällt mir dazu spontan ein. So, dann gab es eine Meldung. Die hat dem Fass dann tatsächlich voll die Krone ins Gesicht getreten. Nämlich, Heise hat da berichtet. Die SPD-Bundestagsfraktion spricht sich für die Aufhebung des Sperrgesetzes für Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten aus. Sie begründet dies, wie bereits berichtet, unter anderem damit, dass die Täter Staaten mit ausgebauter Internetinfrastruktur wie die USA oder die europäischen Länder bevorzugten. Na, so irgendwie nix von wegen Indien, nix von wegen Usbekistan, nix karibische Länder, nein. Wie die USA oder die europäischen Länder. Und da soll mir mal jemand erzählen, in USA oder in den europäischen Ländern könne man nicht löschen. Na, aber hey. In einem Schreiben, das nämlich Heise Online vorliegt, hatte das Bundeskriminelle Amt die SPD-Abgeordnete Edelgard Buhlmann, die damals Vorsitzende des Wirtschafts- und Technologieausschusses war, darüber informiert, dass Täter Staaten, Zitat, mit intensiv ausgebauter Internetinfrastruktur bevorzugten. Trotz der in diesen Staaten bestehenden Strafbarkeit und der dort herrschenden hohen Kontrolldichte nutzten die Täter diese Infrastruktur, um jedoch das Strafverfolgungsrisiko zu vermindern, wechselten sie häufig die Speicherorte. By the way, gerade nochmal Lautsprecher geprüft. Hey. Das BKA führt zwar keine eigene statistische Erhebung zu den Standorten solcher Server durch, konnte sich aber auf eine Auswertung von dänischen Strafverfolgern zurückgreifen. Diese hatten im Zeitraum von Oktober 2008 bis Januar 2009 die von den dänischen Access-Blocking-Maßnahmen betroffenen Domains den jeweiligen Hostländern zugeordnet. An erster Stelle benennt die dänische Polizei mit 1.148 Servern die USA. Bereits an zweiter Stelle listete sie Deutschland mit 199 Servern. Na, Deutschland. In Deutschland kann man ja nicht löschen lassen. Das ist ja ein hinterfotziges Land. Da kann man ja gar nicht löschen lassen. Na, ja. Und übrigens, die Bundesregierung hat ja keine Erkenntnisse. Ne? An dritter Stelle folgten die Niederlande mit 79 Servern, an vierter Kanada mit 57 sowie Russland an fünfter mit 27. Die weiteren Plätze belegten Japan, Korea, Tschechien und Großbritannien. Das BKA weist darauf hin, dass die Strafbarkeit von Kinderpornografie in Dänemark weiter gefasst ist als in Deutschland. In Dänemark liegt unter anderem das Schutzalter nicht wie hier bei 14 Jahren, sondern bei 18 Jahren. Das BKA glaubt daher, dass ein erheblicher Teil der Webinhalte, die auf den dänischen Sperrlisten aufgeführt werden, nicht die Tatbestandsmerkmale des § 184b StGB erfüllen würden. Die Zahlen hätten insofern keine direkte Aussagekraft, um die Situation aus deutscher Sicht zu bewerten. Gleichwohl lieferten die Daten einen Indikator zu den Serverstandorten. Zensorsula von den Laien, die als Initiatorin des Websperrengesetzes auftrat, hat dagegen immer wieder davon gesprochen, dass die Server in Ländern zu finden seien, in denen es gar keine Gesetzgebung gegen Kinderpornos gebe und damit sogar diplomatische Verstimmungen mit Indien ausgelöst. Die Hintergrundinformation des BKA lag in der SPD-Bundestagsfraktion übrigens schon am 9. Juni vor. Am 18. Juni wurde das Gesetz verabschiedet. Jetzt wirft das dann mal so interessanterweise die Frage auf, hat die Buhlmann das Schreiben nicht weitergegeben? Oder hat sie es nicht verstanden? Oder warum zum Kuckuck hat die SPD sich für ein offensichtlich dämliches Gesetz ausgesprochen? Und bei der Gelegenheit, wie hat die Frau denn eigentlich abgestimmt? Das könnte man ja nachgucken. War sie nicht anwesend? Welche Ausrede hatte sie? Na, aber hey. In der Debatte spielten die bis heute zurückgehaltenen Informationen erst jetzt eine Rolle, da die SPD die Aufhebung des Gesetzes fordert. Inzwischen liegen auch die Antworten der Bundesregierung auf die Anfragen aus der SPD-Bundestagsfraktion vor. Demnach seien die Überlegungen der Bundesregierung, wie kinderpornografische Inhalte für ein Jahr nun nicht gesperrt werden, laut Koalitionsvertrag direkt gelöscht werden sollen, noch nicht abgeschlossen. Auch hatte die Fraktion danach gefragt, ob dem Bundespräsidenten Horst Köhler, der bislang die Unterschrift verweigert, inzwischen ergänzende Informationen vorliegen. Die Bundesregierung wollte dazu aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten dem Bundestag keine Antwort geben. Da frage ich mich, was ich mich natürlich auch frage, das Bundeskriminelle Amt hat Informationen. Hat das Bundeskriminelle Amt der Bundesregierung keine Informationen zukommen lassen? Wenn nein, warum nicht? Wusste Zensorsula von dem Brief? Von dem Inhalt des Briefes zumindest? Nein? Oder doch? Das würde mich jetzt mal interessieren, ne? Da wäre jetzt auch mal ein Untersuchungsausschuss fällig. Wenn sie da schon den Gartenzwerg grillen wollen, dann sollen sie doch bitte schön Zensorsula genauso grillen. Na? Das Bundeskriminelle Amt sagt nach Auswertung der Dänen, dass Kinderpornografie in USA und in Deutschland hauptsächlich liegt. In Deutschland kann das Bundeskriminelle Amt ja überhaupt nichts tun, weil da gibt es ja keine Gesetze gegen Kinderpornografie oder was. Ist übrigens 13 Uhr. Na, also, ja, da würde mich jetzt doch mal eine ganze Menge interessieren. Wer wusste wann von diesem Schreiben bzw. dessen Inhalt? Und wer wusste davon nicht und vor allen Dingen warum nicht? Das wäre jetzt die verdammte Pflicht der Verräterpartei, dem hinterher zu forschen. Und es wäre vor allem die verdammte Pflicht der Verräterpartei zu erklären, warum sie in Anbetracht dieses Schreibens das Gesetz dann auch noch befürwortet hat. Na? Und wenn mich nicht alles täuscht, war ja auch der Parteitag irgendwann nach dem Schreiben. Ich meine so irgendwie 13. Aber hey. Na, also die Meldung, die hat am Dienstag dann echt dem Fass die Krone aber sowas von ins Gesicht geschlagen. So, dann Australien zensiert jetzt doch ABC News via Franziska Heine. Der Kommunikationsminister Stephen Conroy will nämlich in Australien jetzt doch eine verpflichtende Zensur einführen, weil some internet content is simply not suitable in a civilized society. It is important that all Australians, particularly young children, are protected from this material, he said. Na, also, es gibt irgendwo im Internet Inhalte, die gehören Kindern nicht vorgesetzt. Und deswegen brauchen wir eine Zensur. Na, bisher ist die Zensurinfrastruktur in Australien ja so mehr oder weniger freiwillig. Jetzt will er die also verpflichtend machen. Ja, geil. Wir haben überhaupt nichts gelernt aus den Zensurdebatten anderer Länder. Wir haben so überhaupt gar nichts gelernt in Australien. Super. Die Regierung glaubt dann außerdem, dass Eltern Unterstützung dabei haben wollen, um das Risiko von Kindern zu reduzieren, solchem Material ausgesetzt zu sein. Komisch, woher will er wissen, was die Eltern wollen? Hat er sie mal gefragt? Nein, warum nicht? Außerdem ist er der Meinung, die Regierung wird nicht bestimmen, was auf die Liste kommt, sondern ein unabhängiges Gremium wird das entscheiden. Das Gesetz wird er nächstes Jahr ins Parlament reinwerfen, was dann dafür sorgen wird, dass alle ISPs das Material blockieren müssen. Und würde außerdem so Seiten enthalten, die Child Sex Abuse, also Kindersex, natürlich wieder Kinderporno, was auch sonst, Bestiality, Sexual Violence or Detailed Information about how to use drugs or commit crimes enthalten würden. Zu gut Deutsch, alles, was irgendwie böse sein könnte für Kinder, soll dann gefiltert werden. Ja, super, und das als verpflichtender Filter. Wie wäre es damit? Es gibt auch Leute, die sich solches Material, also jetzt nicht unbedingt Kinderporno, aber how to commit crimes, how to use drugs, angucken dürften. Na, also ja, in Australien ziehen sie also gleich die nächstgrößere Karte. Kinderporno alleine reicht ihnen nicht, sondern sie ziehen dann alles, was irgendwie böse ist. Super. Dann gab es da noch ein Interview in der Süddeutschen. Im Blog von Johannes Boje, wie immer man den richtig ausspricht. Also jedenfalls hat der nämlich mal einen Martin Dörrmann interviewt. Martin Dörrmann, für diejenigen unter euch, die mit dem Namen nichts anfangen können, ist diejenige Pfeife, die in der Verräterpartei, also SPD, mit der christlich zensierenden Union über das Zensursula-Gesetz verhandelt hat und sich dann groß gebrüstet hat, wie toll das doch wäre. Und dass sie doch jetzt Löschen vor Sperren erreicht hätten und dass sie doch so Helden wären. Und er hat jedenfalls also ein Interview gegeben. Herr Dörrmann, Sie waren bei der Gesetzesinitiative zu den Netzsperren der zuständige Berichterstatter innerhalb Ihrer Partei. Viele Abgeordnete haben sich bei Ihrem Votum nach Ihrer Empfehlung gerichtet und für das Gesetz gestimmt. Mittlerweile hat sich die Position der SPD um 180 Grad gedreht. Vizechef Olaf Scholz hält Netzsperren plötzlich für ineffektiv und will das Gesetz kippen. Haben Sie sich mitgedreht? Aus meiner Sicht ist das keine 180-Grad-Wende. Ich habe immer in den Debatten gesagt, dass Internetsperren nur einen begrenzten Beitrag im Kampf gegen Kinderpornografische Inhalte leisten können, weil sie leicht zu umgehen sind. Das kann man nachlesen. Wir wollten die gesetzliche Regelung, weil es bereits damals Verträge über den Aufbau der Netzsperrenstruktur zwischen dem BKA und dem Großteil der Internetprovider gab, die über 80% des Endkundenmarktes herrschen. Nur durch eine gesetzliche Regelung konnten wir damals eine Kontrolle der BKA-Liste erwirken und datenschutzrechtliche Bestimmungen durchsetzen. Wir haben in das Gesetz auch reingeschrieben, dass es keine Ausweitung der Sperren geben darf. Jetzt gibt es eine völlig andere Situation. Die wäre, die Verträge zwischen BKA und Providern sind auf Eis gelegt, seit dagegen vor dem Verwaltungsgericht in Wiesbaden geklagt wurde. Das BKA hat dann erklärt, in den nächsten Jahren gar keine Sperrlisten anzulegen. Im Moment sind wir in einem rechtlichen Schwebezustand. Unser Grundsatz war auch immer löschen statt sperren. Mittlerweile hat das auch die Union akzeptiert. Daher und weil die Verträge zwischen BKA und Provider nicht im Vollzug sind, ist das Gesetz unnötig geworden. Im SPD-Hausblatt gibt es massive interne Kritik an der Art, wie die 180-Grad-Wende vollzogen wird. Ihre Meinung, wie glaubwürdig muss Politik sein und wie glaubwürdig ist Ihre bei den Netzsperren? Unsere Motivations- und Argumentationsebene bleibt erhalten. Allerdings haben wir am Anfang der Debatte unterschätzt, welche emotionale Bedeutung dieses Thema hat, welche Ängste es auslösen kann. Die sachliche Bedeutung, gerade für junge Menschen, haben wir ebenfalls unterschätzt. Ich würde ja gerne sagen, dass wir Fehler gemacht haben, aber unsere Argumentationslinie ist immer dieselbe geblieben. Ah, wir haben keine Fehler gemacht. Nee, ist klar, geh weg. Das ist allerdings schwer zu vermitteln, das ist mir auch bewusst. Ja, ungefähr allen, außer dir, Pfeife. Sie stellen das Gesetz als hilfreich für den Datenschutz dar, aber das Gesetz hätte die Grundlagen für Zensur per Mausklick bei den Providern gelegt. Wie passt das zusammen? Weil es die vertraglich geregelten Sperrlisten gesetzlich kontrolliert hätten. Die Infrastruktur war für 80% des Netzes durch die Verträge schon geschaffen. Das wäre gerade einmal ein Plus von 20% gewesen. Auf der anderen Seite haben wir durch das Gesetz festgeschrieben, dass diese Infrastruktur nicht für zivilrechtliche Ansprüche oder andere Inhalte als Kinderpornografie angewendet werden darf. Ja, und Gesetze kann man ja auch nicht einfach mal ändern, ne? Pfeife. Ein im Netz weit verbreitetes Video zeigt Brigitte Zypries, wie sie ahnungslos von einer Google-SMS redet. Hatte ich übrigens auch schon im Podcast. Auch Ihnen wurde mangelhafte fachliche Kompetenz vorgeworfen. Was entgegnen Sie den Kritikern der SPD? Ich erhebe nicht den Anspruch, in gleicher Weise im Netz unterwegs zu sein, wie die Expertin, die sich da auf der Gegenseite zu Wort melden. Aber ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Netz, habe auch viele Diskussionsrunden gehabt und überhaupt nie zugehört. Aber ja. Über mich haben auch Blogger geschrieben, dass ich Ahnung habe. Ja, wer soll denn das gewesen sein? Wer mit mir zu tun hatte, der weiß, dass ich Ahnung habe. Selbstlobalarm, Selbstlobalarm. Während des gesamten Prozesses hatte ich Kontakt mit Franziska Heine, der Initiatorin der Petition gegen das Netzsperrengesetz, mit einzelnen Mitgliedern des Online-Beirates, auch mit Alva Freude vom Arbeitskreis Zensur. Der sagte mir mal, Sie können das Gesetz so gut machen, wie Sie wollen. Wir werden trotzdem dagegen sein. Nee, das Gesetz kann man nicht gut machen. Eine Zensurinfrastruktur kann man zu keinem Zeitpunkt gut machen, hat übrigens auch Alva Freude dann unter dem Blogartikel noch kommentiert. Na, also, ja. Also Dörrmann behauptet zu gut Deutsch, es hätte keine Änderung gegeben. Er wäre ja schon immer für Löschen statt Sperren gewesen. Da hat er sich jetzt inzwischen dann auch nochmal wieder zurückgerudert. Das hätte er ja irgendwie, er hätte da sich missverständlich ausgedrückt. Er hätte eigentlich Löschen vor Sperren gemeint. Ja, ne? Also zu gut Deutsch, jetzt ist doch eine 180-Grad-Wende oder was? Dörrmann, Pfeife, raus, zack, zack. Na, plus die spannende Frage, die sich natürlich auch stellt, wusste Dörrmann von dem Brief des Bundeskriminellen Amtes? Wahrscheinlich nicht, oder doch? Und wenn er davon wusste, warum zum Kuckuck hat er da nichts gemacht? Ne? Also die Frage, die bleibt weiterhin im Raum stehen. Was wusste wer zu welchem Zeitpunkt? Und warum? So. Scheiße, habe ich lange gebraucht. Dann gibt's Schwafazin. Thilo Sarrazin fordert jetzt nach einem Bericht der Bild-Zeitung ein Kopftuchverbot für muslimische Schülerinnen. Ich würde Kopftücher im Unterricht untersagen. Sie sind kein religiöses Symbol, sondern ein politisches, sagte er der Zeitung zufolge auf einer Podiumsdiskussion in Berlin. Es handele sich um ein Symbol des Machtanspruchs des Mannes über die Frau. Schülerinnen in Deutschland steht es an öffentlichen Schulen frei, Kopftücher zu tragen. In Berlin gilt seit 2005 ein Neutralitätsgesetz, nach dem weder Lehrkräfte noch Richter und Polizisten im Dienst Kopftuch, Kreuz oder jüdische Kippa tragen dürfen. Ja, also zu gut Deutsch, Schwafazin hat mal wieder rumgeschwallt. Dann ist Blackwater raus. Die New York Times hat nämlich am Freitag berichtet, dass Blackwater-Söldner in Afghanistan und im Irak jahrelang auch bei CIA-Aktionen mit dabei waren. Und das CIA hat jetzt deren Vertrag gekickt. Ja, Blackwater, ne? Die Leute, die, wie war das, an der einen Kreuzung haben sie einfach mal alles niedergemäht, was nicht verschwunden war, was ungefähr ganz viele Leute waren. Lauter Leute, die einfach nur den Fehler gemacht haben, an einer Kreuzung langfahren zu wollen, wo die auch lang wollten. Ja, ich meine, das ist ja auch ein unverzeihlicher Fehler. Dann gab es am Dienstag die verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung in Karlsruhe. Zwei Tage davor haben sich nämlich die großen deutschen Medien zu Wort gemeldet und ausdrücklich vor dem Gesetz gewarnt, dass sie den Informantenschutz und journalistische Arbeit gefährden würde. Ja, dazu fällt mir nur ein bisschen spät. Die haben sich ja auch erst dann gegen die Vorratsdatenspeicherung gewandt seinerzeit, als das Ding schon fast vor der Tür stand. Und vorher haben sie irgendwie überhaupt nichts gemacht, aber ja. Dann gab es da auch noch eine Meldung, dass Schaar mal ein bisschen nachgeguckt hat und festgestellt hat, es wird wohl ein bisschen viel gespeichert. Nämlich im Rahmen eines Evaluationsprojekts der Artikel 29-Gruppe der EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie der Vorratsdatenspeicherung wurde geprüft, inwieweit Datenschutzerfordernisse in Bezug auf die Art der gespeicherten Daten, Sicherheitsmaßnahmen, bla und so weiter. Jedenfalls Ergebnis ist, illegal erfasst würden Informationen über die Nutzung von Internetzugängen, Handys und Internet-Hotspots, E-Mail und Telefonanschlüssen. Von Nutzern mobiler Internetzugänge würde gar der jeweilige Standort lückenlos erfasst, sodass bei einem Anbieter das Bewegungsverhalten der Nutzer in den vergangenen 6 Monaten auf 15 Minuten genau präzise nachzuverfolgen sei. Auch technisch-organisatorisch gibt es da interessante Dinge. Viele Anbieter bewahren nämlich die sensiblen Daten über Kontakte länger als die 6 Monate auf, teilweise bis zu einem Jahr. Bei einem Unternehmen wäre sogar beabsichtigt gewesen, Auskunftsschreiben als Handelsbriefe bis zu 10 Jahre zu archivieren. Zugriffe auf die Kommunikationsdaten würden dann auch noch nicht mal protokolliert und wären dadurch überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Bei einem Unternehmen waren Mitarbeiter mit Zugriff auf die Vorratsdaten gar in einem Großraumbüro mit anderen Kollegen untergebracht. Die richterlichen Zugriffserlaubnisse seien recht häufig mangelhaft und benannten keine der gesetzlichen Katalogstraftaten. Ne, da gab es doch irgendwie, hatte nicht Udo mal irgendwann geschrieben, ja, übrigens, das ist üblich, wenn das BKA oder wenn überhaupt irgendwer auf die Vorratsdaten zugreifen will, dass dann da als Textbaustein drin auftaucht, es geht um die Verfolgung einer schweren Straftat. Ganz unabhängig davon, was das für ein Verfahren ist. Es geht immer um die Verfolgung einer schweren Straftat, ohne dass sie benannt wird. Aber ja. So, dann gab es da noch die Meldung Leuthäuser versus Schnarrenberger. Na, weil einerseits SLS als Klägerin auftritt in dem Verfahren, andererseits als Justizministerin ja plötzlich bei der Bundesregierung, bei der beklagten Seite sitzen müsste. Da hat sie dann beschlossen, dass sie in Karlsruhe gar nicht auftritt und wollte dann auch überhaupt nicht der Presse irgendwie Auskunft erteilen. Hat Schünemann dann auch noch rumgeschwallt. Hetzer indeed. Schünemann hält Datenspeicherung für notwendig. Berlin, die umstrittene Speicherpflicht für Telefon- und Internetverbindungsdaten ist nach Ansicht von Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann dringend notwendig. Für die Terrorismusbekämpfung sei es sinnvoll, dass man auf solche Daten zurückgreifen könne, sagte er im RBB-Inforadio. Dagegen hält der designierte FDP-Generalsekretär Christian Lindner das Gesetz für verfassungswidrig. Die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten wird von heute an vom Bundesverfassungsgericht überprüft. Meldung von Dienstag, 8.14 Uhr. So, dann stellte sich raus, die FDP ist ja gar nicht wirklich dagegen. Wir sehen die Vorratsdatenspeicherung kritisch und das schon seit einiger Zeit. Im Beitrag ist ja darauf hingewiesen worden, dass die neue Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger schon zu Oppositionszeiten der FDP nach Karlsruhe gegangen ist, weil wir dieses Gesetz für verfassungswidrig halten. Es ist unverhältnismäßig, die Daten so viele Telekommunikationsdaten von unbescholtenen Bürgern zu speichern und auch dann dem Staat und seinen Institutionen zur Verfügung zu stellen. Deshalb sind wir dafür, die Vorratsdatenspeicherung einzuschränken. Strengstens zu beschränken auf das, was von europäischer Ebene aus vorgegeben worden ist. Sie halten das Ding zwar für verfassungswidrig, aber sie wollen es nur einschränken. Geil. So viel dazu. Dann gab es da auch die Meldung, dass das Bundesverfassungsgericht während der mündlichen Verhandlung die Richter naturgemäß genau das getan haben, was ich von den Richtern gehofft hatte. Sie haben nämlich ganz kritisch nachgefragt. Und die Regierung hat dann wohl gerudert, also der eine Regierungsvertreter, der da war. Die Medienmafia hat dann natürlich auch wieder rumgeschwallt. Die war ja da auch eingeladen und durfte sich äußern. Also Details dazu wären zu lang, als dass ich die hier glatt unterbringen könnte. Weil ich habe noch 5 Minuten, dann sind meine 30 Minuten aus. Und ich habe, wie viele Themen habe ich denn noch? Oh, scheiße, habe ich noch viele Themen. Ja, 10 Stück. Die Bayern LB verliert nämlich durch die HGAA 3 Milliarden, naja, das sind wohl eher 3,8. Die Bayern LB hat sich irgendwo in Österreich, hat die sich eingekauft in eine Hypo Alpa Adria. Von dem Ding hatte ich vor 2 Wochen das erste Mal gehört, nämlich bei beim Bayerischen Rundfunk in der tollen Fernsehsendung mit dem schönen Namen Quer, die es glatt wagt, kritisch zu sein. Das ist ja immer wieder nett. Und auch in Bayern gibt es Kritik. Und 3,7 Milliarden haben sie da aus dem Fenster getreten. War eine Meldung von Montag. Dann, das hatten wir doch schon. Bayern LB Rücktritt. Nach dem Milliardendebakel der Bayern LB in Österreich verliert Bankchef Michael Kemmer aufgrund Druck der Staatsregierung seinen Posten. Kemmer stellte sein Amt zur Verfügung, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Eigentlich könnte ich, wenn ich eh schon überziehe, was ich wahrscheinlich werde, könnte ich eigentlich eher nochmal von der VDS-Verhandlung. Also Burkhard Hirsch hat ein Plädoyer gegen die Vorratsdatenspeicherung gehalten, was die Bundesregierung eingeläutet habe, sei eine Zeitenwende im negativen Sinne, ein Dammbruch. Ist dieser Weg einmal freigegeben, ist die gesamte Erfassung des Alltags. Die Folge hat dann auch noch der Massenklägeranwalt verkündet. Grünen-Politiker Volker Beck, der mit mehr als 40 Abgeordneten seiner Partei in Karlsruhe geklagt hat, warnte vor einem schwarzen Tag für die Magna Carta des Datenschutzes. Christian Möllers, bevollmächtigter der Bundesregierung im Verfahren, räumte ein, dass die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung das grundrechtlich garantierte Telekommunikationsgeheimnis einschränkt. Aber die Schutzpflicht des Staates gegenüber seinen Bürgern würde das überwiegen und das Verhältnis wäre ja gewahrt. und die Vertretung der Bundesregierung machte insgesamt keine sonderlich gute Figur. Dazu passt, dass der Vorsitzende Richter Paap hier im späteren Verlauf wörtlich zu Protokoll gab: Der Senat ist verwundert, dass er für das angegriffene Gesetz heute keinen politischen Verantwortlichen hat finden können, der es verteidigt. Und damit meinte er wohl nicht SLS, sondern überhaupt irgendwelche Parteifritzen, die sich dann hinsetzen und sagen, ja, aber das brauchen wir doch. Im weiteren Verlauf hörte der Senat einige Stellungnahmen von Sachverständigen an, um die tatsächlichen Einschränkungen zu erörtern. Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club etwa warnte vor der Gefahr, dass die Daten zu kommerziellen Interessen missbraucht und mit anderen Datensätzen kombiniert werden könnten. Außerdem wies sie auf die Gefahr hin, dass die Verkehrsdaten mit immer genauer werdenden Lokalisierungen schon beim Provider gespeichert werden könnten. Ergebnis könnten dann präzise Bewegungs- und Sozialprofile von Bürgern sein. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar bekräftigte derlei Befürchtungen. Ein großes Mobilfunkunternehmen habe seiner Behörde bestätigt, neben den Verbindungsdaten auch Daten zu genutzten Funkzelle abzuspeichern. Die Regelung im Telekommunikationsgesetz sei so unklar, dass die Provider eher weit mehr speichern als gefordert. Beobachter der Anhörung überraschte, wie kritisch einige Senatsrichter den Bevollmächtigten der Bundesregierung befragten. Mehrmals sah sich Christoph Möllers mit der Frage konfrontiert, ob die Erhebung der Verbindungsdaten vielleicht erst der Anfang sei. Warum man nicht gleich Verleihdaten in Bibliotheken oder Fluggastdaten auf Vorrat speichern wollte, wollte ein Richter wissen. Die Antwort blieb Möllers bislang schuldig. Ich möchte den Gesetzgeber fragen, wo er die Grenzen sieht für eine solche Speicherung, sagte Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Denhardt und warf damit die Grundsatzfrage auf, ob der Staat zu einem derart gigantischen Datenvorrat überhaupt anlegen darf. Kann man alle Daten erstmal speichern, ohne dass es ein Eingriff in Grundrechte ist? Die konkrete Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung erörterte das Bundesverfassungsgericht. Ebenfalls unabhängige Experten, Datenschutzbeauftragte und Providervertreter referierten über Datensicherheitsaspekte. Der Dresdner Informatikprofessor Andreas Pfitzmann erklärte, Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten gefährde und schwäche eine demokratische Gesellschaft deutlich. Sie ist aus technischer Sicht die unangemessenste aller in Diskussion befindlichen Maßnahmen im Bereich Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Im weiteren Verlauf beleuchtete das Gericht den zweiten Themenkomplex, nämlich die Nutzung der Daten. Stellung nehmen unter anderem die Chefs von BSI, BKA und Bundesnetzagentur. Außerdem kam Vertreter der Medienindustrie zu Wort. Jan-Florian Drücke, Leiter Recht und Technik beim Bundesverband Musikindustrie, zitierte aus der bekannten Brenner-Studie, pro legalem Download eines Musikstücks seien 8 rechtswidrige Downloads zu verzeichnen. Man könne die illegalen Dateitauschvorgänge beweissicher dokumentieren. Es fehlten eben nur Name und Anschrift des Nutzers. Und da das Internet kein rechtsverfolgungsfreier Raum sei. Au, Bullshit. Käme die Vorratsdatenspeicherung den Rechteinhabern zugute. Auch nach Ansicht des Vertreters des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels dürfe sich informationelle Selbstbestimmung nicht vollständig gegen Urheberrecht durchsetzen. Die obersten Polizeibehörden plädierten erwartungsgemäß für die Beibehaltung der 6-monatigen Speicherungsfrist. BKA-Präsident Jörg Zierke nannte zahlreiche Beispiele für Verbrechen, bei denen es für die Ermittlungsergebnisse besser gewesen wäre, wenn die Ermittler Zugriff auf die Vorratsdaten gehabt hätten. Hallo Hund. Hallo, noch ein Hund. Das Internet dürfe kein verfolgungsfreier Raum werden, betonte auch er. Ja, dazu fällt mir dann auch nur ein Bullshit. Mit einem Urteil wird in 2 bis 3 Monaten gerechnet. Der frühere FDP-Innenminister Gerhard Baum rechnet damit, dass die Bestimmungen zur Vorratsdatenspeicherung auf keinen Fall Bestand haben wird. Die Vorratsdatenspeicherung ist ausnahmslos grundgesetzwidrig, sagte Baum der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen. Der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen? Hä? Wie geht denn das? Der Hannoverschen Niedersächsischen Allgemeinen. Ach, egal. So, dann gab es noch eine schöne Debatte. Gab es nämlich einen twitternden Helge Limburg, der grüne Landtagsabgeordnete hatte es gewagt, am Montag auf der Internetplattform Twitter einen Beitrag zu veröffentlichen. Und unter Tumulten wurde die Plenardebatte im Niedersächsischen Landtag nämlich unterbrochen. Die Generaldebatte zum Landeshaushalt 2010 im Landtag von Hannover musste am Montag nach Tumulten im Plenum unterbrochen werden. Für Wirbel hatte zuvor ein Twitter-Beitrag des grünen Abgeordneten Helge Limburg gesorgt. Aus einer Debatte zum Bleiberecht für Flüchtlinge hatte Limburg Landesinnenminister Uwe Schünemann, CDU, auf der Online-Plattform für Kurznachrichten als unerträglichen Hetzer bezeichnet. Als FDP-Fraktionschef Christian Dürr dies im Plenum während der Haushaltsdebatte öffentlich machte, kam es zu Tumulten. Aus der Diskussion über das Bleiberecht für lange hier lebende Ausländer in Niedersachsen hatte Limburg Innenminister Uwe Schünemann, CDU, auf Twitter als unerträglichen Hetzer und unverschämten Rechtsausleger bezeichnet. Dies blieb ohne Folgen, bis FDP-Fraktionschef Christian Dürr dies in der Haushaltsdebatte im Plenum vorlas, weil es braucht schließlich den FDP-Menschen, der der CDU Twitter vorliest. Und ja, also die haben dann da rumgepöbelt Und dann gab es auch schon irgendwie Geschwalle von CDU-Pfeifen, die wollen, dass das doch gefälligste Regeln für Twitter zu geben hätte, weil das Internet dürfe doch kein rechtsfreier Raum sein. Der Tweet im Volltext: Schünemann spricht wie HC Strache, FPO und Gerd Wilders. Unerträglicher Hetzer. Ausrufezeichen. Raute, Landtag NDS. Ja, also, das ist auch schon alles. Und darüber regen sie sich dann künstlich auf. Super. Dann gab es da noch die Geschichte Schlagosconi, ein angeblich geistig verwirrter Mann, soll dem Berlusconi aus irgendwelchen unklaren Gründen jedenfalls eine kleine Nachbildung des Mailänder Doms aus Marmor mit Metallsockel ins Gesicht geworfen und ihn damit verletzt haben. Na, also Schwafosconi wollte mal wieder irgendwie Bart in der Menge machen und da war jedenfalls ein Bürger mit dabei, der war völlig unbegeistert von dem Kerl und hat ihm dann einen Gegenstand ins Gesicht geschmissen und Schwafosconi durfte danach ins Krankenhaus und da gibt es auch ganz schlimme Bilder von und bla und wie und blob. Und ja, und deswegen soll jetzt auch Facebook zensiert werden. So, dann gab es da auch noch eine heiße Meldung, dass nämlich die Polizei und die Schulen im Südwesten gegen den Datenschutz verstoßen. Entnahme von DNA-Proben bei der Jagd nach den Polizistenmörder von Heilbronn habe überhand genommen, kritisierte am heutigen Montag der Landesdatenschutzbeauftragte Jörg Klingbeil in seinem Tätigkeitsbericht 2009. Bei Ermittlungsverfahren in den eigenen Reihen speichere die Polizei wesentlich weniger Daten als bei Verfahren gegen andere Bürger. Also zu gut Deutsch, wenn gegen Polizisten ermittelt werden soll, dann wird erstmal gar nichts gespeichert. Wenn gegen Nicht-Polizisten ermittelt werden soll, wird erstmal alles gespeichert. Kurz zusammengefasst. Ja, manche sind nämlich gleicher. Ja, in 80% der 321 Erhebungen habe es keine Rechtsgrundlagen gegeben, meint Klingbeil. Ging da immer noch um die Frau Phantom. So, dann sind Bush-Mails aufgetaucht. Verschwundene E-Mails aus Bush-Zeit sind nämlich wieder da. Eine riesige Datenschlamperei aus der Ära von US-Präsident George W. Bush ist behoben. W. 22 Millionen verschwunden geglaubte E-Mails des Weißen Hauses sind wieder da. Computertechniker bargen den elektronischen Briefverkehr, nachdem zwei Organisationen die US-Regierung 2007 nach Berichten über Millionen von verschollenen Mails verklagt hatten. Die Mails stammen den Angaben zufolge aus der Zeit zwischen 2003 und 2005 und sie wären angeblich irgendwie nur falsch abgelegt gewesen. Was mir dann auch nur einfällt, ach, were apparently mislabeled and were recently uncovered by contractors. Ja, dazu fällt mir nur ein, hey, ich habe nicht meine Hausaufgaben vergessen, ich habe sie nur mislabeled. Dann Aufschwung, der ist ja beim Volk bekanntlich angekommen, weil es gibt nämlich jetzt mehr Sozialhilfeempfänger in Deutschland. Sozialhilfeempfänger in Deutschland werden immer mehr. 2008 erhielt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden rund 1,2 Millionen Menschen besondere Sozialhilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch, 6,2% mehr als im Jahr zuvor. Sozialhilfe beziehen vor allem Behinderte, Pflegebedürftige und alte Menschen, Erwerbsfähige und deren Familien erhalten bei Bedarf Hartz-IV-Leistungen. Na, weil der Aufschwung ist ja auch völlig bei der Bevölkerung angekommen. Was für ein Aufschwung. Dann soll die Schweinegrippewelle den Höhepunkt überschritten haben, meint die WHO. Ein Rückgang der Neuansteckungen, dies gelte auch für Deutschland, sagte ein WHO-Sprecher in Genf der dpa. Die WHO hatte Ende vergangener Woche für weite Teile Europas eine vorläufige Entwarnung gegeben. Dabei bezog sie sich neben Deutschland auch auf Belgien, Island, Irland und die Niederlande, Spanien, Portugal und Italien. Wie jetzt? Doch keine Panik. Und Bluttest vorbei. Beiersdorf schafft nämlich Bluttests für Bewerber ab. Der Kosmetikkonzern Beiersdorf schafft offenbar generelle Bluttests bei Bewerbern wieder ab. Ab sofort sollen Blut- oder Urinuntersuchungen nur noch bei Bewerbern für bestimmte Jobs vorgenommen werden. Etwa in Forschungseinrichtungen oder Labors, sagte eine Konzernsprecherin der Welt. Da frage ich mich, ob sie dafür extra gelobt werden wollen, dass sie sich jetzt ans Gesetz halten. Aber hey. Und die EU ist dann auch neugierig. Weil nämlich alle Beschäftigten von EU-Parlamentariern jetzt offiziell vom EU-Parlament angestellt werden. Und das EU-Parlament ist da irgendwie verdammt neugierig. Die Verwaltung lässt nämlich detaillierte Dossiers über den Gesundheitszustand anfertigen. Die Abgeordnete Cornelia Ernst, Linke, sagte, der Umfang der erfassten hochsensiblen Daten ist weder erforderlich noch verhältnismäßig. Wer hier einen Vertrag unterzeichnet, der wird einmal gecheckt, das gleiche Prozedere wie bei den Beamten. Da sind dann so Fragen bei, wie haben wir jetzt dann Blut- und Urinproben sowie eine Röntgenuntersuchung und EKG. Der Arzt arbeitet dann noch ein Formular ab, das äußerst intime Fragen enthält. Diese stehen zum Teil in keinerlei Zusammenhang zur zukünftigen Tätigkeit. So soll der Assistent etwa mitteilen, ob er an einer oder mehreren von knapp 40 aufgeführten Krankheiten, hallo Hund, leidet, inklusive Hämorrhoiden und Hautproblemen. Doch auch die Angehörigen des künftigen Mitarbeiters sind von Interesse. Der Arzt will im Auftrag der Verwaltung wissen, ob Verwandte beispielsweise hohen Blutdruck, Krebs oder Geisteskrankheiten haben. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum? Eine weitere Frage an den Mitarbeiter lautet: Haben Sie jemals einen Neurologen, Psychiater oder Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten aufgesucht? Falls ja, soll der Arbeitnehmer den Grund dafür nennen und den Namen sowie die Adresse des Spezialisten angeben. Weitere Fragen betreffen die Entwicklung des Körpergewichts in den vergangenen 2 Jahren sowie den Alkohol- und Tabakkonsum. Frauen sollen Auskunft über das Datum ihrer letzten Regelblutung geben. Was dann irgendwie wirklich die Frage aufwirft: Was soll das? Wozu? Na, also, ja. Das EU-Parlament ist neugierig. Und dann gab es da noch die Meldung, dass die UAVs, die Unmanned Aerial Vehicles, die im Irak rumschwirren, trivial abgehört werden können, weil die Viecher nämlich ihre Videos offenbar völlig unverschlüsselt verschicken. Und da gibt es ein paar Iraker, die haben sich irgendwo eine Satellitenschüssel zugelegt, die irgendwie an den Computer rangenagelt und da eine Software zum Preis von $26 drauflaufen, die dann einfach mal so einen auf Frequenzscan macht und wenn sie dann irgendwo ein UAV trifft, dann zaubert sie die Bilder auf den Bildschirm. Kann man live zugucken, was das Ding da oben sieht. Ja, so, und dann werfen wir einen fixen Blick in die Musikecke, wo sich All Meadow, der den Rob Costello remixt, mit dem 3. Titel aus dem Album Switch On versteckt. Das ist der Titel Yellow Smiles, der ist 5 Minuten 33 lang, gefolgt von Böse Worte, die ich aus der Gadgets-Folge 156 von der 165 von der letzten Woche rausgeholt habe. Das ist dann 1,35 lang. So, und dann wäre ich ja auch wieder durch. Hab ja nur ein bisschen überzogen. Ganz ordentlich kürzen müssen. So, ich sag dann mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so tun musstet, um mich auf die Ohren zu bekommen. Und natürlich sag ich dann bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. We'll be right back.
So the custom fit earbuds are a perfect solution. They're these
earbuds.
Apparently, what you do, Eurtopia is the name of the company, which is great.
Which is great.
They actually, you take a picture of your ear and you send it to them, and then they create a little sheath.
that might go on the list along with moist and what was the other word?
We haven't gotten to it yet, but there's a word coming up, isn't there? What was it?
Isn't there always, though?
Just don't say sheath again.
Not like that, anyways. Holy cow.
That goes into your ear. Mm-hmm. And prevents it from falling out.
It's pretty great. And apparently, these are legitimately about training, too. This guy, the guy who's the CEO of this company, wanted a comfortable earbud while training for the Ironman triathlon. So he knows things.
And these are molded to your ear. So they're not a generic thing, right?
Oh, I remember. The other word that we were discussing is in this very story. Leakage.
Right.
The earbuds.
Leakage.
The earbuds isolate the sound and prevent leakage.
Oh.
I'm assuming that they're talking about sound leakage. But
not ear leakage.
The word has been spoken. It's out there now.
Yep. Leakage.
Ew. That's all I have to say.
They create a sheath that prevents leakage. That's super. Okay. Keep it rolling. We're ready.